Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Unser Thema diese Woche, Gründen in der Gastronomie. Das sind die wichtigsten Gründungsschritte. Unser Gast ist Alexander Heuer vom Schweiger Brauhaus. Und hier ist euer Host und Chefredakteur von fürgründer.de, René Klein.
Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast. Die Gründung in der Gastronomie ist zweifelsohne beliebt in Deutschland. Häufig sind neue Lokale aber auch schnell wieder geschlossen oder es gibt schlechte Bewertungen auf den gängigen Portalen. Und als Gast weiß jeder von uns selbst, welche hohe Anforderungen wir selbst stellen. Umso wichtiger ist, die Gründung in der Gastronomie gut zu planen und das Konzept exzellent umzusetzen. Worauf es dabei ankommt, bespreche ich heute mit dem Gastronomen Alexander Heuer. Er stammt selbst aus einer Gastronomenfamilie, ist gelernter Koch, war gastronomisch in England, Bangkok und Frankreich unterwegs. Er hat Hotelbetriebswirtschaft studiert und ist seit dem 23. Lebensjahr Wirt vom Schweiger Brauhaus. Und weil ihm das noch nicht reicht, betreibt er nebenbei auch eine Gin-Destille mit der Marke Sleepy for Gin. Unsere Stammhörer werden bei dem Namen sicherlich jetzt aufgemerkt haben. Wir hatten nämlich mit Alexander auch schon eine Folge zu dem Thema, wie Unternehmer Krisen gut meistern können, da er mit seinem Brauhaus auch sehr erfolgreich durch die Corona-Krise gekommen ist. Jetzt aber genug der Vorrede. Hallo Alexander, schön, dass du wieder da bist.
Ja, hallo zusammen. Ich freue mich, dass ich wieder da sein darf.
Legen wir los mit deinen Insider-Tipps, wie eine Gastronomiegründung gut gelingen kann und worauf es dabei ankommt. Was wäre dein Tipp Nummer 1?
Ja, als Wichtigste denke ich mal auf jeden Fall erstmal Standort und natürlich die Standortanalyse. Das heißt, zum einen klar, wo mache ich meinen Betrieb auf? Habe ich dort genug Parkplätze? Was für ein Konzept fahre ich in dieser Gegend? Was habe ich für ein Klientel wohnhaft in dieser Gegend? Habe ich eine gute Anbindung an die Autobahn? Passt mein Konzept in die Gegend rein? Das sind einfach wichtige Dinge, über die man sich Gedanken machen sollte und da wirklich gut zu analysieren, ob das Ganze Sinn macht.
Hast du so ein paar Faktoren, auf die du wirklich ganz genau schauen würdest oder auch Tools, die man da eigentlich einsetzen kann, weil sonst ist es ein bisschen, okay, wie analysiere ich einen Standort wirklich? Vor allen Dingen jetzt für die Gastronomie.
Also ein Tool habe ich tatsächlich nicht. Ich freue mich, wenn da Hörer coole Tools haben. Ich habe keinen, sondern bei mir ist oldschool-mäßig, dass ich mir wirklich die Gegend anschaue, Zeit in der Gegend verbringe. Mhm. Also wenn ich früher mir Objekte angeschaut habe oder auch Objekte übernehmen wollte, dass ich mir andere Betriebe angeschaut habe, mich reingesetzt habe, Gast in der Gegend war. Mhm. Durch die Straßen gegangen bin, flaniert habe, mit Leuten gesprochen habe. Natürlich nicht in dem Auftrag, hey, ich will dir was aufmachen, das kann ja auch natürlich sein, aber eher so, ja, wie ist die Gegend und ja, wie kann man hier gut essen gehen, etc. So dann, dass man sich wirklich Informationen sammelt und ich man gibt sicherlich ein Tool, aber ich glaube, dass sowas, ein Gefühl, ein Taste of the area zu bekommen, ist viel wichtiger. Und klar, es kommt aufs Konzept an. Brauche ich einen Parkplatz, brauche ich keinen? Ich finde natürlich, ein Parkplatz ist wichtig. Heute kann man es noch weiterspinnen. Könnte ich vielleicht sogar noch eine E-Ladesäule anschließen für Elektroautos oder Fahrräder oder wie auch immer. Das ist da natürlich auch, brauche jetzt eine Bahn nicht unbedingt. Sollen lieber ohne Auto kommen. Aber genau, auf solche Themen würde ich achten. Aber ich glaube, man kommt gut mit Google, man kann viel rausfinden. Möchte ich ein Hotel aufmachen, schaue ich mir von dem Ort an die Übernachtungszahlen in den letzten 10 Jahren. Sind die gestiegen oder sind die eher gesunken? Die Besucherzahlen in der Stadt, sind die gesunken, sind die gestiegen? Was für eine Altersschicht habe ich eigentlich so in dieser Gegend und solche Sachen? Das ist jetzt natürlich sehr weit gesponnen und man muss sicherlich nicht bei allen Dingen so in die Tiefe gehen. Aber wenn man mal so im Gesamten das betrachtet, dann finde ich, sind das sinnvolle Punkte, die man betrachten kann.
Es ist eigentlich ein Mix, ne? Also du kannst sicherlich bei Google ja erstmal schnell feststellen, wie viele Restaurants gibt es da eigentlich und was machen die, ne? Da hilft dir Google Maps eigentlich super weiter. Also, dann findest du relativ viele statistische Daten im Netz, so wie du es ja auch gerade beschrieben hast, ne? Zu dem Ort, Übernachtungsquoten, was auch immer, Altersstruktur vielleicht. Und dann aber dieser Faktor, das finde ich spannend, halt wirklich hinzugehen, mit Leuten zu sprechen, auch dich mal in die Wettbewerber reinzusetzen. Das ist auch oft bei uns auf der Seite so als Tipp, einfach auch mal zu zählen. Wie viele Kunden haben eigentlich meine Wettbewerber beispielsweise am Tag? Also das kannst du ja auch beim Friseur machen. Zählst einfach mal mit, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Ist der Markt da eigentlich im Zweifel gesättigt? Ist der groß genug, dass ich da noch anfangen kann? Also da wirklich reinzugehen und schon mal Tuchfühlung aufzunehmen mit deinem vielleicht ja auch zukünftigen Quartier, wo du dann unterwegs bist, validiert das dann, glaube ich, noch sehr, sehr stark. Und im Zweifel auch eine kleine Marktforschung machen, ne? Leute befragen eigentlich, wie sind die zufrieden im Zweifel auch, ne? Mit dem bestehenden Angebot.
Absolut.
Was finden die im Zweifel gut oder nicht so gut? Was ich dann oft sehe, gerade auch hier in Berlin, ein Restaurant macht zu und irgendwie zwei Wochen später macht das gleiche, also vom Essensangebot ein ähnliches Restaurant auf oder es geht wieder ein Gastronom da rein. Funktioniert das aus deiner Sicht? Also ist das ein Faktor? Also wo ein Restaurant war, da lohnt es auch, wieder eins aufzumachen? Oder sind die Leute da zu blauäugig teilweise, weil sie sich auch nicht informieren, warum hat derjenige eigentlich da dicht gemacht vorher? Also die Frage stelle ich mir dann oft. Gerade wenn es da so häufige Wechsel gibt, schauen die Leute da nicht genau genug hin?
Also definitiv. Ich denke, dass oft Dinge emotional entschieden werden oder zu emotional bei solchen Themen. Es macht schon Sinn, auf jeden Fall, wo ein Restaurant schon mal war, auch wieder eins zu eröffnen. Mhm. Definitiv. Ich glaube schon, dass es im Prinzip da, wo noch nie eins war, immer erstmal schwierig ist, weil es dauert deutlich länger, als man denkt, bis die Leute einen kennen. Aber ganz klar, wenn ich dort eine hohe Fluktuation habe und oft Pächter wechsle, dann ist das für mich immer ein schlechtes Indiz. Kann entweder mit den Eigentümern zusammenhängen, dass man sagt, man kommt mit denen nicht zurecht. Kann mit dem Standort zusammenhängen, kann natürlich auch mit dem Konzept zusammenhängen, aber eher würde ich davon ausgehen, dass es halt nicht nur damit zusammenhängt und die Leute immer glauben, bei mir wird es anders.
Mhm. Ja, ich glaube, das ist ein Punkt, ne? Also dass ich halt nicht sage, naja, ich schaffe das schon irgendwie, sondern ich setze mich mal ernsthaft mit diesem Thema auseinander. Weil klar, auf der anderen Seite ist es schwer, einen Standort zu finden und bevor ich vielleicht jetzt noch weitersuche, schlage ich vielleicht zu. Aber das scheint mir nicht so die super Strategie zu sein.
Das ist genau der Fehler, eben zu sagen, jetzt habe ich die Chance, das mache ich jetzt. Sondern da wirklich sich die Zeit nehmen und genau das, was du gerade sagst, auch zu schauen, macht es dort wirklich Sinn? Und wenn es das nicht sein soll, dann soll es nicht sein. Also das habe ich für mich zumindest gelernt. Ich habe mir sehr viele Objekte angeschaut, bis ich auch das Brauhaus hatte und auch danach, einfach um immer wieder auch am Ball zu sein, wie ist der Markt, wie entwickelt er sich, was wird frei, was für Objekte gibt es und so weiter. Da eben nicht nur emotional, sondern auch mit einem kühlen Kopf ein bisschen ranzugehen. Mhm.
Und im Zweifel auch irgendwie mal zu sagen, okay, hier ist einfach zu viel Wettbewerb und sich das vielleicht auch einzugestehen, da werde ich, auch wenn ich ein super tolles Konzept habe, es wird wahrscheinlich unglaublich schwer werden, mit dem 12. Restaurant im Umkreis von ein paar hundert Metern irgendwie Erfolg zu haben und einfach noch, weil der Markt einfach zu gesättigt ist.
Es kommt schon drauf an. Also ich sage jetzt mal zum Beispiel bei mir, in meiner Umgebung gibt es sehr viele Lokale.
Ja.
Und ich sage auch, Konkurrenz belebt auch das Geschäft. Ja. Also wenn jemand zum Italiener fährt, fährt er bei dir vorbei und sagt, das nächste Mal komme ich dort vorbei. Also dass jetzt zum Beispiel auch in der Krise viele zugemacht haben, sehe ich dann auch eher negativ. Das kann mal kurzzeitig gut sein, weil sie dann vielleicht zu dir kommen, aber dann vielleicht eher abwandern. Aber brauchst du den 7. Italiener?
Ja.
Ja, oder brauche ich die 5. Pizzeria? Oder in der Richtung sollte man das
also
definitiv.
Konkurrenz kann sich befruchten gegenseitig.
Genau.
Aber ich tatsächlich, ja, es muss nicht der 7. Italiener sein. Dann unterscheide ich mich im Zweifel auch nicht.
Ja.
Oder es ist schwer zu unterscheiden, beziehungsweise die Leute sehen es ja nicht von außen und ich muss einfach hoffen und einen langen Atem haben, dass die Leute erkennen, warum ich jetzt der bessere Italiener bin.
Das ist richtig. Der lange Atem ist ganz wichtig, was ist mein Unique Selling Point zwar, aber bis ihr den erkennt, dauert. Da denkt man oft, auf mich haben die Leute gewartet und das ist definitiv nicht der Fall.
Gut, haben wir das Thema Standort und Standortanalyse, glaube ich, schon mal abgehakt. Wobei, das ist natürlich ein sehr, sehr schwieriges Feld und ich glaube, das Wichtigste, nehmt euch Zeit und seid da auch ehrlich, ehrlich zu euch selbst. Tipp Nummer 2 von dir.
Ja, der zweite Tipp ist natürlich, welche Geschäftsform soll es dann sein, wenn ich dann ein Unternehmen in die Selbstständigkeit oder gründe, ein Restaurant aufmache etc. Es ist extrem wichtig, wenn man auch zum Beispiel zu zweit bist, ja automatisch zum Beispiel eine GbR. Ja, mhm. Möchte ich das? Möchte ich lieber eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung? Möchte ich eine GmbH und Co. KG, wenn es dann vielleicht doch mehrere Leute sind? Also sich da wirklich auch mit einem Steuerberater auseinandersetzen, welche Geschäftsform macht Sinn? Ich persönlich empfehle immer eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mhm. weil es einfach viele Dinge gibt, die unvorhergesehen kommen können und aber auch so eine rechtliche Absicherung einfach auch für einen selber ist, weil man kann einfach nicht alle Dinge beeinflussen, die passieren. Und eine GmbH ist ein geschlossener Raum und das, glaube ich, macht ganz gut Sinn. Wichtig wäre vielleicht noch zu ergänzen, eben wirklich sich einfach auch die Experten, weil man ist ja nicht für alles ein Experte, sondern sich da eben auch die Experten holen für die anderen Bereiche, wo du eben nicht der Experte bist und dann zu sagen, okay, was sagen die dazu, was empfehlen die mir?
Mhm. Der nächste Tipp.
Ja, die klaren Strukturen und die Aufgabenverteilung, gerade bei Partnerschaften, ist natürlich sehr, sehr wichtig. Das heißt, wie ich es ja gerade schon angesprochen habe, bei einer GbR mit zwei Leuten bist du automatisch, hat man einen Gesellschaftsvertrag. Ja, du und ich, wir fahren morgen zusammen in die Arbeit, wir sind eine GbR. Mhm. Und in einem Betrieb ist es unglaublich wichtig, dass die Strukturen ganz klar geregelt sind. Wer macht was und was ist deine Aufgabe? Und egal, auch wenn es der beste Freund ist, wenn es der beste Kumpel ist, Gesellschaftsvertrag machen. Denn alles, was klar besprochen und niedergeschrieben ist, ist auch klar und da kommt es dann auch zu keinem Streit. Ich habe immer gesagt, bei allen Geschäften, die ich gemacht habe, auch mit Freunden, wenn alles klar besprochen ist und niedergeschrieben ist, dann gibt es auch keinen Ärger. Und so ist es meistens auch. Mhm. Es gibt immer nur dann Ärger, wenn eben nichts geregelt ist. Und dann sagt man, das hast du doch so gesagt, alles, was klar niedergeschrieben ist, ist klar definiert.
Ja, ich glaube, an der Stelle vielleicht der Hinweis, wer eine GbR gründet, muss nicht zwangsläufig einen schriftlichen Gesellschaftsvertrag haben. So wie du es aber gerade gesagt hast, ist es auf jeden Fall zu empfehlen. Bei einer GmbH beispielsweise ist es ohnehin ja Pflicht. Ja. Wobei da dann natürlich auch, du kannst mit einem Musterprotokoll starten, da steht dann so gut wie nichts drin, über was passiert im Zweifel auch, wenn jemand mal aussteigen möchte und so weiter und so fort. Aber und das ist natürlich am Anfang auch nicht so auf der Agenda, ne? Weil ich meine, wir wollen ja was aufbauen und genau. Nicht uns schon mal vorwegnehmen, wenn wir uns mal streiten oder wenn ich mal keine Lust mehr habe oder wenn ich ausfalle oder so. Aber genau das ist dann eben doch schon die Verantwortung, auch als Unternehmer zu sagen, naja, gerade für diese Zeiten, lass uns das regeln, damit es klar ist. Dann betrifft es auch das Unternehmen nicht ganz so oder tangiert es nicht ganz so stark. Und wir regeln einfach die Dinge. So, ne? Und wir sind uns auch der Dinge bewusst.
Genau, so. Richtig.
Und nicht im Prinzip, wir legen jetzt mal los und gucken.
Und gucken mal. Ja.
Im Erfolg ist es immer dann einfacher, wobei auch da, ne? Also ich arbeite viel mehr als du, genau. Deshalb steht mir auch mehr zu und du hast jetzt dies nicht gemacht und eigentlich bin ich nicht zufrieden mit dem, was du da machst. Ich möchte da auch was machen und gerade auch diese Verteilung. Ne? Also wer hat welche Aufgaben? Wie wird entschieden? Also Mehrheitsentscheidung oder Einstimmigkeit und solche Sachen. Also sich um diese Dinge, wenn ich eben nicht alleine gründe, schon mal Gedanken zu machen. Ganz wichtig, aber im Endeffekt aber auch unabhängig jetzt, ob ich Gastronomiebetrieb aufmache oder nicht.
Völlig egal.
Das ist in dem Moment für alle wichtig.
Ja, oder auch so die Sachen dann, wenn du sagst, okay, bis zu dritt hast 50-50-Entscheidung oder hat einen gleichen Anteil. Was ist bei Unstimmigkeiten?
Ja.
Passiert dann einfach gar nichts.
Ja.
Also das sind schon wichtige Themen, definitiv. Und damit sollte man sich lieber vorher beschäftigen, weil später ist es immer schwieriger.
Weil dann findest du auch nicht mehr zu einer konstruktiven Lösung.
Ganz genau.
In der Regel, ne? Und das ist am Anfang noch einfacher. Und auch da, es gibt viele Anwälte, die dabei helfen können, die da auch nicht immer alles von Grund auf erstellen. Also auch nicht super teuer, sondern die haben dann schon mal Musterverträge in der Schublade und dann kann man die Dinge einfach anpassen. Also auch das geht
absolut
für relativ überschaubares Budget. Der nächste Tipp.
Naja, also oft muss man sich natürlich auch die Frage stellen, unabhängig jetzt von den Partnern, die mit im Geschäft sind, welche Partner hole ich mir eigentlich extern ins Boot? Welche Brauerei, welche Zulieferer? Und gerade auch da kann man am Anfang vielleicht auch kann man auch Geld sparen, ja, wenn man sich da auch wirklich mehrere Angebote holt. Was passt in meine Philosophie? Wo unterstützen mich die Partner oder die Brauereien? Die einen bringen eine Schankanlage mit oder Gläser, die anderen die Tassen. Wenn ich sage, den Kaffee nehme ich von einer guten etablierten Marke, da bekomme ich schon Tassen und Gläser und so weiter zugestellt. Da kann man sich einige sparen, sollte aber auch immer aufpassen mit Verträgen. Mhm. Also hier nicht einfach wild unterschreiben und irgendwelche 5-Jahres-Verträge unterschreiben. Die sind dann natürlich auch oft happy, wenn man das natürlich macht. Aber es macht auf jeden Fall trotzdem Sinn, weil ich muss nicht alles gleich komplett neu anschaffen. Und es gibt ja super tolle Brauereien oder Kaffeeröstereien oder Saftfirmen, wo man dann sagt, hey, ich nehme dein Logo mit in die Speisekarte oder wir machen auf der Website, du bist so aufgeführt bei uns mit als Zulieferer und so weiter. Da sind die Lieferanten ja auch immer dankbar dafür, wenn man die auch irgendwo so ein bisschen mit represented irgendwie im Unternehmen, wenn sie dann repräsentativ sind, das sollten sie aber sein. Und das ist wichtig und damit sollte man sich auch Zeit lassen und eine gute Auswahl treffen.
Würdest du dann, also ist ja dann, kann ja die Auswahl anhand von verschiedenen Kriterien, ne? Also wer bietet mir das meiste, aber im Endeffekt, wer passt auch zu meinem Konzept? Also gerade wenn es, also nehmen wir mal dieses Thema Bier, ne? Da habe ich natürlich eine super Auswahl wahrscheinlich, wen ich da reinnehmen kann, aber passt derjenige dann auch mit zu meinem Konzept an sich, ne?
Total
also
wichtig.
Wir nennen jetzt keine Marken, aber es gibt sicherlich Marken, die einfach nicht zu einer bestimmten Zielgruppe passen.
So. Absolut.
Also insofern, wie verhandelt man eigentlich mit denen? Also kann ich da einfach, also ich bin ja ein kleiner Gastronom am Anfang, ne? So, ich habe ja jetzt erstmal, ich kann zwar sagen, ich möchte wachsen, aber das haben die ja schon oft gehört wahrscheinlich. Wie sind da so deine Erfahrungen und was kannst du vielleicht auch weitergeben, wie man da möglichst gut in so eine Verhandlung oder auch Kontaktaufnahme erstmal geht, um dann vielleicht auch, so wie du es beschrieben hast, ein bisschen mehr mitzunehmen aus dem.
Total. Also erstmal, wie gesagt, es muss zu einem passen. Also ich finde, das ist natürlich auch eine Grundsache, eine Grundtypsache. Ich möchte nur mit Menschen und Produkten zusammenarbeiten, die meine Philosophie teilen und meine Werte. Das ist ganz wichtig, vor allem die Werte. Und dann kann man sich natürlich Angebote einholen. Also klar, natürlich nicht der meistbietendste, muss es definitiv nicht sein, haben wir ja gerade gesagt. Aber ich weiß dann, okay, die kommen in Frage und dann geht man mit jedem ins Gespräch und sagt, was kannst du mir bieten, was kann ich dir bieten, um sich da auch erstmal Wert, seinen eigenen Wert zu verschaffen. So, was ist da eigentlich möglich, was kann ich da rauskitzeln? Und ganz klar, man kann da verhandeln, man muss da verhandeln. Das ist die erste Aufgabe des Wirtes, da zu verhandeln und für sich zu kämpfen, weil alles, was ich mir jetzt raushole, habe ich nicht für mich, sondern das habe ich für mein Team, das habe ich für mein Restaurant, das kann ich investieren, damit kann ich aufbauen. Da geht es ja nicht darum zu sagen, ich möchte für mich persönlich das Beste rausholen, sondern ich möchte für mein Geschäft das Beste rausholen. Und wenn ich da kämpfe und schaue, dass ich den größtmöglichsten Benefit für mich bringen kann, dann und wenn man mit diesem mentalen Gedanken auch reingeht, dann kann man da auch ein bisschen kämpfen.
Ich bin ja komplett, also ich bin Gast, ja, in der Gastronomie, aber ansonsten jetzt völlig blank. Was kann ich denn rausholen? Also gib mal ein paar Tipps, also worauf sollte ich, also was kann ich wirklich bekommen, sodass ich es eben nicht selber kaufen muss, um mit meinem Restaurant zu starten?
Du kannst einen guten Bierpreis bekommen, theoretisch Rückvergütung, ist die Frage, ob man das dann möchte oder gleich einen guten Bierpreis haben möchte. Mhm. Du kannst natürlich Gläser, du kannst Kaffeetassen, Sortiment, Besteck, Zugaben zu Social Media, Zugabe zu Speisekarten. Im Prinzip, wenn man sich Gedanken gemacht hat, dann kann man da sehr viel rausholen, weil unterm Strich ist ja der Partner auch, er profitiert ja davon. Mhm. Er profitiert ja davon, also er investiert ja auch nur in etwas, wo er weiß, naja, das hat ja auch eine Sinnhaftigkeit. Und wenn er dazu nicht bereit ist, dann sieht er auch keine Sinnhaftigkeit. Und wenn er eine Sinnhaftigkeit daran sieht, dann ist er ja froh, je mehr er dazu beitragen kann, dass das Unternehmen wächst und dem dabei zu unterstützen, wird er am Ende des Tages sicherlich auch noch mehr davon profitieren. Und da sind wir, glaube ich, auch wieder bei der Philosophiefrage. Wenn der Partner da überhaupt nicht mit eingeht, dann sieht er auch meine Vision nicht und dann, glaube ich, passt es auch einfach nicht.
Ich hätte jetzt fast danach gefragt, ob du mal ein paar gute Partner nennen kannst, aber ich glaube, dann kommen wir zu weit in den werblichen Bereiche,
wenn ja,
du jetzt ein paar Biermarken nennst.
Ich würde es andersrum machen. Ich würde es andersrum machen, ich würde keine Biermarken nennen, aber es gibt schon sehr große Brauereien und da sollte man schon immer vorsichtig sein, weil alles, was sehr groß ist, in meinen Augen, hat wenig Gesicht, hat wenig Persönliches und davon leben wir in der Gastronomie. Und das ist einfach wichtig und deswegen würde ich mir da gute Gedanken machen.
Okay, dann machen wir da jetzt mal einen Punkt und lassen das so nachhallen. Ich glaube, das ist klar für viele. Dein nächster Tipp.
Ja, von Anfang an ist natürlich wichtig, einen absoluten Top-Online-Auftritt zu haben. Also der gesamte digitale Bereich muss sehr professionell abgedeckt sein und von Anfang an mit budgetiert sein, zu sagen, ich brauche einen sehr guten Werbeauftritt, der muss mobile optimiert sein. Wir müssen auf Google auffindbar sein, wir brauchen Instagram, wir brauchen Facebook, vielleicht sogar auch TikTok. Wir nehmen die Leute vielleicht von Anfang an mit und sagen, hey Leute, wir öffnen hier was, schaut mal, das sind unsere täglichen Prozesse. Wie können die Leute reservieren? Können sie online reservieren? Müssen sie anrufen? Gibt es da Möglichkeiten, gewisse Dinge von Anfang an einzuplanen, um es den Kunden so leicht wie möglich zu machen, dich zu finden? Mhm. Darum geht es letzten Endes. Und auch da ist, glaube ich, wichtig, sich vielleicht nicht unbedingt zu verspielen, aber auch nicht zu sparen, weil das einfach auch der erste Eindruck ist. Und der ist extrem wichtig. Also wie oft erwischen wir uns dabei und schauen, wo wir essen gehen, was schauen wir uns an? Bilder oder wir schauen uns die Website an oder wir schauen uns das heutzutage ganz oft Instagram. Ich schaue mir an, weil da sehe ich ja unverfälscht, was wird jeden Tag gemacht. Und das ist sehr, sehr wichtig. Also dafür muss Zeit da sein, dafür muss Zeit eingeplant werden.
Wir hatten das ja, das ist in der Folge, die wir zum Thema Krise hatten, ja auch beschrieben, dass du von Anfang an das gemacht hast, aber gerade auch in der Lockdown-Zeit da nochmal viel stärker auf den Social-Media-Kanälen unterwegs gewesen bist, mit dem Effekt, eine sehr starke Kundenbindung zu haben. Also tatsächlich dieses, weil mir ging gerade durch den Kopf, oh Gott, ich muss nicht kochen, aber im Endeffekt, es geht ja eigentlich darum, ich möchte ein Restaurant führen und hier nicht Social-Media-Experte werden, aber du hast halt erlebt, welchen Effekt das haben kann und
definitiv.
Dass da einfach eine sehr starke Bindung und Präsenz bei den Kunden entstehen kann.
Absolut, wenn du dein Gesicht zeigst.
Und wie gehst du mit diesem Thema Bewertungsportale um?
Boah, das ist ein spannendes Thema, ein schwieriges Thema, ein emotionales Thema, ja. Weil bei mir zum Beispiel, meine Mitarbeiter lesen jeden Tag die Bewertungen. Mhm. Jeden Tag. Ich sowieso natürlich auch, klar. Aber es hat mich teilweise selber überrascht, dass meine Mitarbeiter schon vor mir wussten, was gestern für eine Bewertung gekommen ist. Mhm. Und wie gehe ich damit um? Im besten Fall professionell und nicht emotional. Mhm. Ich glaube, man sollte auch nicht auf alles was geben, weil natürlich auch definitiv meines Erachtens sehr viel unfair auch bewertet wird. Man sollte sich auch als Customer einen Überblick verschaffen und nicht ins kleinste Detail gehen, sondern ins große Ganze. Also ich habe bei mir, glaube ich, 1300 Bewertungen. Was sagt dieser Schnitt über mich aus, ist, glaube ich, wichtiger zu sehen, als was die letzten 5 Bewertungen jetzt da unbedingt sagen. Wir hatten gestern oder vorgestern eine Bewertung, 3 Sterne, sehr schönes Haus, sehr schönes Ambiente, sehr guter Service. Einen Punkt Abzug gibt es dafür, dass 2 Gerichte aus waren und den anderen Abzug gab es dafür, dass sie uns bei der Speisekarte hinlegen, nicht gefragt hat oder nicht gesagt hat, wer sie ist, so ungefähr. Mhm. Und ich finde, man muss differenzieren. Das ist eine Bewertung, die zwar irgendwo trotzdem vielleicht fair geschrieben war, weil er eben gerade gesagt hat, es war schön und es war toll, aber...
Aber ich lese das nicht, ne? Also ich sehe eher, oh, da waren 3 Sterne. Um Gottes Willen, das muss ja ein Desaster gewesen sein. Weil wir natürlich als Nutzer sehr, sehr, also gerade im Internet, ne, eine sehr kurze Verweildauer haben.
Absolut.
Und die Sterne sind erstmal das, was...
Was zählt. Was zählt. Und deswegen sage ich auch, klar, wie geht man für sich selber damit um? Man muss es ernst nehmen. Das ist wichtig. Ich lese alles durch. Ich filter das für mich. Was bespreche ich mit meinem Team und was nicht? So eine Bewertung bespreche ich nicht mit meinem Team, weil, naja, sie hat nicht gesagt, was aus war. Ist eine Philosophiefrage, aber man muss auch immer ein bisschen menschlich bleiben bei dem Ganzen. Wir sind kein 3 Michelin-Sterne-Restaurant, sondern wir sind ein klassisches Brauhaus mit gut geführter Küche und Leidenschaft und Herz am Arbeiten. Aber da muss man eben so ein bisschen differenzieren. Aber klar, wenn Themen, die dort angesprochen werden, ihre Richtigkeit haben, dann muss man das auch wieder mit seinem Personal kommunizieren und besprechen, was da vorgefallen ist. Aber es ist schwierig, weil leider, wenn jeder bewerten würde, der zufrieden aus dem Haus geht, dann hätte ich nicht 12 oder 1300 Bewertungen, dann hätte ich 40.000 Bewertungen. Ja. Und deswegen ist es ja wirklich ein Querschnitt von dem, was ja wirklich passiert. Deswegen sollte man auch als Konsument, glaube ich, da ein bisschen nachsichtig sein. Mhm.
Machst du Social Media alleine oder hast du Hilfe?
Ich habe angefangen komplett alleine. Die ersten 4 Jahre habe ich alles alleine gemacht. Also Bilder, Videos, Schnitt etc. Das ist mir über den Kopf gewachsen, sage ich jetzt mal, zeitlich. Weil ich bin ja, wie du es vorhin selber gesagt hast, kein Influencer, sondern Gastronom. Und da habe ich mir dann Hilfe ins Haus geholt, weil ich dann auch für mich die Frage gestellt habe, wie viel Zeit investiere ich jetzt dafür. Das Aufzubauen war in Ordnung. Das Weiterführen, was ja trotzdem an mir haften bleibt, die Videos zu machen und so weiter, aber eben das Hochladen, die Hashtags setzen, das ist alles Zeit, was muss ich dafür bezahlen, was kann ich in der Zeit selber schaffen, also rationalisieren und abgeben. Und da habe ich jetzt ein eigenes Team mittlerweile von 2 Leuten, die in Aushilfe bei mir arbeiten und meine Kanäle mit mir gemeinsam betreuen.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Super, kommen wir zum nächsten Punkt, verlassen wir die Social Media. Dein nächster wichtiger Tipp.
Mitarbeiter-Recruiting, brauchen wir nicht reden. Ohne Mitarbeiter können wir kein Unternehmen führen. Das müssen wir alleine kochen und bedienen. Sich da natürlich schon frühzeitig mit beschäftigen, was habe ich für einen Bedarf, was habe ich für eine Personalbedarfsplanung sozusagen zu machen und wo kann ich in meinem Metier, in meinem Standort Mitarbeiter finden. Dazu gehört vom Freundeskreis bis zum Bekanntenkreis, auch über die sozialen Medien natürlich zu suchen, auch Annoncen mal zu schalten in der Zeitung. Das ist natürlich wichtig, aber das Wichtigste ist wirklich, keine Abstriche zu machen beim Personal. Ich sage immer, manches mache ich lieber selber, bevor es jemand schlecht macht oder keine Lust hat bei dem, das was zu tun, was er tut. Also es geht gar nicht ums Schlecht an sich im Sinne von, der macht's falsch. Denn wenn jemand was falsch macht, kann ich ihm ja zeigen, wie es richtig geht. Das ist ein großer Unterschied, sondern es geht darum, möchte derjenige das überhaupt richtig machen. Und ich glaube, da muss man sich so ein bisschen selber treu sein und da versuchen, so wenig wie möglich Abstriche zu machen, was das Personal betrifft, dass die gleichen Werte vertreten wie man selber.
Hast du ein paar Tipps, die vor allen Dingen ja, weil Fluktuation ist ja in der Gastronomie ein Riesenthema, die helfen, dass, wenn du die Mitarbeiter ja auch mal gefunden hast, dass die auch lange oder länger bleiben als eben vielleicht bei anderen?
Naja, ich glaube ganz klar, es ist definitiv ein fairer Umgang. Wie fühlt sich der Mitarbeiter gewertschätzt? Wertschätzung ist einfach, finde ich, mit das Wichtigste. Man muss, glaube ich, nicht jeden Tag sagen, wie toll jemand ist, sondern es geht um die Wertschätzung per se. Sagen, diese Arbeit, die ihr hier vollbringt, auch gegenüber den Gästen oder wenn sich mal Gäste beschweren, stehe ich auch hinter meinem Team. Wenn es nicht gerechtfertigt ist, sage ich, Leute, das sind Leute, die sind hier jeden Tag voll zu Gange und geben hier alles rein. Das ist Wertschätzung, das ist das erste Thema. Bezahlung, ganz klar. Die Leute müssen gut bezahlt werden für ihre Arbeit. Man muss schauen, ob sie zufrieden sind. Aber auch im Gegenzug natürlich auch Führung. Also man kann halt nicht nur schauen, ist immer alles super. Es gibt halt auch mal Zeiten, die sind halt auch mal nicht super und es sind auch mal Zeiten, die sind auch mal anstrengend. Und da eben auch so im Sinne der Führung so, was ist mir wichtig? Also eigentlich finde ich es ganz einfach. Was erwarte ich von meinen Leuten und was erwarten die von mir? Mhm. Und das immer wieder versuchen, sich gegenseitig zu erfüllen.
Okay. Ich kann mich an eine Anekdote eines guten Freundes erinnern, der quasi auch einen Gastronom im Freundeskreis hat und gab es hier in Berlin eine super laufende Kneipe und hat ihn dann gefragt, was ist denn dein Erfolgsgeheimnis? Der Koch und der kann doch auch woanders kochen. Ja, der verdient aber mehr als ich. So, also als ich als der Inhaber, weil der Koch ist hier die wichtigste Person. Ohne dass du mir jetzt sagen musst, ob euer Koch der ist, der am meisten verdient, aber tatsächlich das vielleicht für die Unternehmer, ne, sie sind im Zweifel eben nicht die, auf die es wirklich dann ankommt in dem Betrieb, sondern es gibt andere Schlüsselpositionen und das ist halt in vielen Unternehmen halt auch so, ne? Es ist nicht immer der Chef, der da die wichtigste Position inne hat, sondern sich auch bewusst zu machen, wer ist hier Schlüsselperson bei mir, also wer, ne, und ist es eben der Service, ne, vorne, der da die Leitung hat, weil einfach die Gäste unglaublich gut betreut werden müssen. Oder natürlich der Koch, weil am Ende kommt es auf die Speisen an, ne? Und nicht auf mich als Unternehmer, der da irgendwie so durchläuft und natürlich auch viele wichtige Entscheidungen trifft, aber eben nicht diesen Dienst am Gast halt tut. Ich glaube, das ist
zumindest nicht den ganzen Tag.
Ja.
Genau, zumindest nicht den ganzen Tag. Am Ende kommen die Gäste auch natürlich für dich als Chef,
ja,
aber die kommen auch zum Kellner, zur Kellnerin, die sie sehen wollen, mit dem Koch quatschen wollen. Und alle, es sind einfach alle im Unternehmen wichtig. Und das klingt immer so abgedroschen, aber es ist einfach so. Und ich glaube, wenn diese gegenseitige Wertschätzung da ist, das ist von den Mitarbeitern, aber wie auch vom Chef, dann kann man lange Mitarbeiter halten. Aber es ist, glaube ich, auch ein Prozess wie alles.
Ja, ja. Vielleicht da, weil wir über das Thema Mitarbeiter auch in der vorherigen Folge mit dir gesprochen haben. Also wer da gerne reinhören möchte, wir haben da das Thema gestreift, dass du eben die Leute in der Krise, also im Lockdown, nicht entlassen hast, sondern gesagt hast, okay, ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Also da gibt es auch nochmal viele Tipps, wie ihr als Führungskraft mit Mitarbeitern umgehen könnt. So kann man da, glaube ich, auch nochmal ganz gut nachhören. Mitarbeiter, machen wir auch einen Haken dran.
Genau.
Was ist dann noch wichtig?
Also natürlich, bevor ich überhaupt eröffne, brauche ich eine Liquiditätsplanung mit Puffer und auch ohne Schönrechnen. Also meine klare Rechnung ist immer, wenn ich diesen Laden übernehme und es ist Worst Case, da gehen wir jetzt aber nicht von Corona aus und Lockdown, weil sonst brauche ich gar nicht aufmachen, ist auch klar, muss ich eine Worst Case Rechnung machen und schaffe ich es dann, mein Personal noch zu bezahlen und mir selber auch ein Gehalt zu nehmen. Denn wenn ich nichts verdiene, dann brauche ich auch nicht arbeiten gehen. Ja. Dann kann ich zu Hause bleiben. Und da muss man einfach ohne große Emotionen und der Fehler von Leuten, die in der Gastronomie scheitern oder auch die etwas neu aufmachen wollen, ist, dass sie sich da nicht ehrlich genug trauen zu rechnen, weil sie wollen es unbedingt. Was ja super ist. Aber es bringt ja gar nichts, was zu machen, was im schlechten Fall einfach überhaupt nicht funktioniert. Weil man arbeitet sich daran auf, man beutet sich selber aus und unterm Strich auch dann seine Leute. Und da muss man einfach wirklich schauen, dass man da ohne Emotionen rechnet. Und was habe ich für eine Pacht? Welchen Personalbedarf habe ich? Wie hoch werden meine Personalkosten sein? Was für einen Wareneinsatz werde ich haben? Wie hoch sollte der Personaleinsatz sein? Was für Preise kann ich hier verlangen und was für einen Umsatz kann ich hier machen? Vielleicht kann ich sogar schauen, wenn ich es von jemandem übernehme, bekomme ich die Zahlen von dem vorher. Was hat denn eigentlich Jahresumsatz gemacht? Zumindest mal brutto. Was hast du so Wareneinsatz und Personaleinsatz hier gehabt? Was habe ich für einen Bedarf gehabt? Das sind alles wichtige Themen und man muss einfach rechnen und ein bisschen auch rechnen können.
Ich glaube, da gibt es aber auch bei den Branchenverbänden oder auch beim Statistischen Bundesamt so, das sind natürlich so Durchschnittszahlen, ne, für Gastronomie, in welcher Größe, wie viel Jahresumsatz gemacht wird. Da bin ich natürlich auch noch nicht bei Jahr 1. Ne? Also das sind ja dann Unternehmen, die schon am Markt etabliert sind. Das muss ich mir dann auch noch überlegen. Aber da kann ich mich zumindest orientieren. Oh, da kann ich mich hinentwickeln. Und dann ist ja immer die Frage, wie schnell kann ich mich dahin entwickeln?
Ja.
Nicht innerhalb der ersten Monate. Ich glaube, das ist so ein Punkt. Aber da auch die Richtwerte anzunehmen und eben nicht zu sagen, okay, hier steht jetzt im Schnitt, macht so ein Lokal mit so und so viel Sitzplätzen irgendwie den Umsatz. Ich schaffe schon mehr, ne? So, ich glaube, das ist nicht gut. Und dieses Thema Auslastung ist, glaube ich, auch neben der Preiskalkulation, da können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, aber dieses Thema, wie viele Gäste bediene ich eigentlich am Tag und an jedem Tag? Oder gibt es da vielleicht Unterschiede? Gibt es Unterschiede zwischen Sommer, Herbst, Winter und Frühjahr? Vielleicht kannst du da ein bisschen noch, also was für eine Auslastung ist eigentlich gerade zum Start realistisch? Wo komme ich vielleicht so hin? Also wo seid ihr vielleicht auch als so ein Betrieb, der wirklich am Markt schon etabliert ist, um auch einfach mal zu zeigen, okay, irgendwann ist auch, also da ist eine Grenze, ne? Ich komme nicht auf 100%, das geht einfach nicht. Und wie sind auch so saisonale Schwankungen, dass man das einfach mal so ein bisschen vorher, wenn man so einen Finanzplan macht, selbst wenn man rangeht, ja, ich kalkuliere jetzt mal realistisch, aber es sind halt viele Faktoren, an die man vielleicht gar nicht so denkt. Ferienzeiten.
Hast du natürlich schon richtig erkannt. Also klar, erstmal geht es um die trockene Analyse, die man jetzt auch gar nicht so aufbauschen muss, wo man sich jetzt hier 10.000 Excel-Tabellen vorstellen muss, sondern ich sage, okay, was für einen Umsatz kann ich machen? Wenn ich sage, ich habe 30-35% Personaleinsatz und ich habe 25% Wareneinsatz, wie viel Prozent zahle ich eigentlich Pacht? Das weiß man ja schon. Was werde ich an Strom brauchen? Was werde ich an Instandhaltungskosten haben? Was werde ich an Wasser, Gas, Strom brauchen? Und welchen Puffer baue ich mir ein für Social Media und was auf die Seite legen für schlechte Zeiten? Das sind ja alles so Faktoren, die man damit bedenken muss. Das kann man sich eigentlich, glaube ich, in einer halben Stunde schon mal grob aufschreiben. Was kommen da für Zahlen raus und ist es überhaupt noch realistisch? Was den Umsatz betrifft, auch muss man auch dazu sagen, es macht überhaupt keinen Sinn zu sagen, okay, bei dieser Zahl ist es noch nicht rentabel, aber ich werde ja mal viel mehr haben und dann passt's. Das ist Bullshit. Weil wenn ich mal was mehr habe, dann hoffe ich, dass es mir mehr bleibt oder ich wieder mehr investieren kann. Und was so die ganzen saisonalen Schwankungen betrifft, ganz klar, die muss man mit einplanen. Bei mir in meinem Betrieb ist jetzt zwar weniger saisonale Schwankungen. Ich habe zum Beispiel, ich kann das sagen, als ich angefangen habe, habe ich die Hälfte Umsatz gemacht wie jetzt, nach fast 10 Jahren. Also ich habe es geschafft, meinen Umsatz zu verdoppeln. Mhm. Aber ich habe es nicht geschafft, meinen Gewinn natürlich zu verdoppeln. Weil da kommen wir wieder zu dem nächsten Punkt. Und wenn man so ein Unternehmer ist, der an die Zukunft denkt, dann kommt mehr Umsatz. Dann sagst du, eigentlich brauche ich aber auch mehr Personal. Mhm. Ja, wir steigern uns hier gerade jedes Mal. Ich brauche noch einen Koch, ich brauche noch einen Kellner, um den gleichen Service bieten zu können. Je mehr, ich habe mit 5 Festangestellten angefangen. Das habe ich 25 in den letzten 9 Jahren. Das heißt, man hat natürlich auch ganz andere Kostenstrukturen. Ich habe jetzt jemanden im Büro, ich habe jemanden für Social Media und so weiter. Das kostet alles richtig viel Geld. Diese saisonalen Schwankungen, die kann man, wenn es natürlich ein Betrieb ist, den man nicht kennt oder der da noch keine Zahlen hat, dann sollte man die definitiv mit einberechnen. Weihnachten, kommen da Leute überhaupt in meinen Laden? Bin ich ein Betrieb, der innen gar nicht so die Tendenz hat, wo man Weihnachten hingeht? Im Sommer bin ich eigentlich eher ein Laden, der mehr im Winter Umsatz haben wird. Und im Sommer geht da kein Mensch rein, weil bei 30 Grad setzt sich bei mir keiner rein. Ich habe keinen Biergarten, keine Terrasse zum Beispiel. Und dann kannst du da schon mal richtig, richtig Umsatz wegnehmen. Und was für einen Personalbedarf habe ich dann eigentlich in der Zeit und kann ich das stemmen? Gastronomie ist komplex.
Ja, und es ist auch, ich meine, ich mache halt mittags nicht den gleichen Umsatz wie abends, ne, pro Gast.
Richtig.
So, ne? Das ist einfach, also dass man sich das einfach alles ein bisschen bewusst macht, dass es eben nicht so eine einfache Rechnung ist. Auch wenn ich eben sage, na klar, ich mache im Weihnachtsgeschäft, dann mache ich Firmen-Events, so, aber auch die muss ich ja erstmal akquirieren.
Richtig.
Ne? Das heißt, ich habe da auch eigentlich dann wiederum höhere Marketingkosten. Also dieses Thema Planung, also am Businessplan, am Finanzplan, führt keinen Weg dran vorbei.
Nee.
Und die Bank will ihn ohnehin sehen, oder?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, wenn jemand sagt, okay, ich habe jetzt hier irgendwie Vollfinanzierung, machen ja auch manche, davon halte ich zum Beispiel gar nichts. Ja, wenn ich mir irgendwie noch nichts auf die Seite gelegt habe die letzten Jahre, um ein Business aufzumachen, ich glaube, das kann man wahrscheinlich auf verschiedene Branchen anwenden und nicht wirklich irgendwie so eine Vollfinanzierung machen muss, für die man dann privat haftet, auch wenn ich eine GmbH habe, spielt keine Rolle. Man sollte schon ein bisschen Kapital mitbringen, weil man braucht ein bisschen Inventar, was man vielleicht vom Vorgänger übernimmt. Ja, du kriegst ja nicht alles geschenkt und auch die Brauerei stellt dir auch nicht alles. Ja, also das sind schon den Ofen, den er sich gekauft hat vor 10 Jahren, für 10.000, da will er schon noch 2.000, 3.000 Euro dafür haben. Und die Teller, die er dir da lässt, vielleicht auch nochmal 1.000. Also da kommen schon Summen zusammen und da komme ich eigentlich auch zum nächsten Punkt. Der Investitionsbedarf, den ich am Anfang habe, ich muss genauso aber schon von Beginn an sehen, welchen werde ich in der Zukunft haben. Mhm. Weil man übernimmt oft mal einen Laden oder man sieht einen Laden, den kann ich übernehmen, der ist cool, der hat alles an Equipment da. Wie alt ist denn der Ofen, der da drin steht? Ist der 10 Jahre alt oder ist der 20 Jahre alt? Die nächsten 2 Jahre kann ich vielleicht noch damit arbeiten, aber in 2 Jahren brauche ich einen neuen und der kostet nicht mehr 2.000, sondern der kostet 12, 13 oder 14.000. Mhm. Und wie ist die Küche in Shape? Das Herzstück meines Lokals, ob es jetzt die Küche ist oder die Bar, die muss man natürlich schon prognostiziert betrachten und sagen, na gut, kann ich damit die nächsten 10 Jahre effektiv und gut arbeiten?
Ja, ja. Also ne, der vermeintlich günstige Start
genau.
kann dann nach 3-4 Jahren relativ teuer werden. Wir haben ja kurz das Thema Bank gestreift. Die Gastronomie scheint ja nicht so das, oder ist de facto nicht der Bankenlieblingsfeld, wo sie Kredite geben. Hast du da noch ein paar Tipps, vielleicht aus eigener Erfahrung? Also wie nimmt man so einen Bankberater mit, dass der doch an das Konzept glaubt und diese Bedenken, die häufig bei Gastronomie herrschen, über Bord wirft?
Zahlen, Daten, Fakten. Mhm. Ich brauche einen Banker, glaube ich, nicht mit meinen Emotionen kommen und was ich für eine Vision habe. Kann der Mensch rechnen oder kann er nicht rechnen? Und ich glaube, das sind für mich auch so, wenn mir jemand was davon erzählt, wenn er was plant oder so, man kann schon sehr schnell sehen, in welche Richtung das eventuell geht und was hinterlasse ich denn für einen Eindruck. Wenn ich irgendwo hingehe und ich möchte von jemandem Geld haben, dann sollte ich mir schon ein bisschen Gedanken gemacht haben, wie sieht es aus. Und da brauche ich ja nicht davon reden, wie das mal ausschauen könnte, sondern das ist der Ist-Status, das ist vielleicht der Kann- oder Soll-Status, definitiv. Aber wo man einfach zeigt, der Mensch hat sich damit beschäftigt und es ist kein Idiot. Der weiß, was er da vorhat, auch wenn es vielleicht risky ist, aber er weiß es. Mhm. Er weiß es. Er hat ja eine Worst-Case-Rechnung. Er hat den Bedarf. Er hat die Analysen gemacht. Wie lief es dort? Was sind dort für Möglichkeiten? Ich denke, das ist eigentlich meines Erachtens der beste Tipp, eben auch zu sagen, okay, ich weiß genau, ich werde diese Gesellschaftsform machen. Ich habe den Partner mit dem Boot und ich habe die Brauerei. Wir bekommen schon das und das. Mhm. Also da kann man schon aufzeigen, hat man seine Hausaufgaben gemacht oder nicht.
Okay, das ist ein ganz, ganz guter Hinweis. Vielen Dank für die Einblicke. Mir sind jetzt beim Gespräch noch so ein paar extra Fragen. Vielleicht können wir die kurz halten, aber weil was ja so ein in diesem ganzen Gründungsprozess auch an neuen Themen auf die Menschen zukommt, ist ja beispielsweise so ein der Versicherungsbereich. So, welche Versicherung brauche ich als Gastronom? Gewerbeversicherung aus deiner Sicht? Oder kann ich da, ich starte einfach so, brauche hier nicht Diebstahl oder Geschäftsinhalts oder Feuer oder was auch immer.
Braucht man auf jeden Fall. Die braucht man auf jeden Fall. Also man braucht die Feuerversicherung, man braucht die Diebstahlversicherung, man braucht die Glasversicherung. Man muss abklären, wie ist das Haus versichert im Allgemeinen? Also welche Versicherungen bestehen und welche brauche ich? Jeder hat, glaube ich, irgendwo so ein bisschen so einen Berater seines Vertrauens. Und mit dem wirklich durchgehen und dann aber auch vergleichen. Das ist auch nochmal ganz wichtig, weil da kann richtig Geld verbrannt werden bei Versicherungen. Ist die nötig, ist die notwendig oder nicht? Aber ich habe erst wieder einen Fall gehabt, Brand und ganz schlechte Brandversicherung. Mhm. Das ist das Ende.
Ja.
Und Versicherungen, die müssen passen. Aber da auch Tipp, da ist ganz viel Spielraum. Also da nicht einfach sagen, passt, unterschreibe ich. Und da wirklich, hat gar nichts auch mit dem, dass man sagt, nicht dem Vertrauen, der mir das anbietet oder so, sondern vergleichen. Sich da die Zeit nehmen. Versicherungen ist sehr, sehr wichtig.
Okay, also da der Appell, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, einen guten Partner zu suchen, weil einfach viel passieren kann.
Absolut.
Also gerade in so einem Präsenzgeschäft, also wenn ich eben jetzt als Freelancer zu Hause sitze an meinem Rechner und irgendwie eine Webseite mache, kann auch was passieren, aber es können sich keine Kunden verletzen, weil sie bei mir sind. Lebensmittelvergiftung oder so will ich gar nicht jetzt sagen.
Aber
es ist absolut. So. Also insofern, es gibt einfach viele Risiken und die können existenzbedrohend sein.
Definitiv. Und es wäre doof, wenn man sich nicht richtig versichert hat.
Ja. Noch so ein Thema, Vorschriften, Regularien in der Gastronomie, scheinen mir diese relativ hoch zu sein. Also was muss ich eigentlich alles einhalten, um hier, also von der Schanklizenz über irgendwelche Hygienesachen, kannst du da so ein bisschen mal die, okay, Leute, also das ist besonders wichtig, setzt euch damit wirklich gut auseinander oder das wird häufig vielleicht vergessen von den Anfängern.
Ja, klar, also bei der Gewerbeanmeldung, wenn du ein Restaurant übernimmst mit Alkohollizenz, dann wird ja auch deine persönliche Eignung sozusagen überprüft. Mhm. Und wenn du jetzt nicht aus der Branche kommst, dann solltest du die Regularien wirklich dir aneignen. Also da gibt es halt zum Beispiel die HACCP, Hazard Analyzation Analytic Critical Control Point, glaube ich.
Oh Gott, oh Gott.
Korrigiert mich, wenn ich falsch bin. Das ist zum Beispiel eine Dokumentation, die geführt werden muss. Von den Kühlhäusern werden die Temperaturstufen eingehalten, Reinigungsabläufe werden die eingehalten, es muss jeden Tag gereinigt werden und so, das muss dokumentiert werden zum Beispiel. Dafür gibt es natürlich auch mittlerweile, habe ich einen QR-Code an meinem Kühlschrank, Kühlhaus, an jeder Stelle, wo gereinigt werden muss, wo Kontrollen stattfinden müssen, wie aber auch bei den Toiletten, wird eingescannt und der Mitarbeiter kann sagen, okay, ich habe das jetzt geputzt, ich habe die Temperatur kontrolliert, beträgt 8 Grad, passt. Und der Kunde, wie zum Beispiel bei den Toiletten, kann selber nachschauen, wann wurde die das letzte Mal geputzt. Dann natürlich die Lizenz, darf ich Alkohol ausschenken? Dann die Abgabe unter Minderjährigen, das heißt, du brauchst den Aushang bei dir draußen, dass du Jugendschutzgesetz einhältst. Du musst Stundenlisten führen für deine Mitarbeiter. Die Stundenlisten müssen wiederum passen mit den Löhnen, die du zahlst. Du musst natürlich nicht den neuen Mindestlohn zum Beispiel unterschreiten von 10,34, glaube ich, brutto. Also da gibt es viele, viele Themen und viele Regularien und da sollte man sich gut informieren.
Und es ist auch nicht lustig, wenn man das nicht einhält, weil ich glaube, da sind die relativ streng, oder?
Da sind die sehr streng. Stundenlisten, Zoll, der Zoll kommt und kontrolliert es und die können da richtig Rabatz machen und das muss einfach passen und das sind auch die Themen, die man da eben von Anfang an nicht verschlafen sollte, sich auch daran wirklich ordentlich zu kümmern. Weil so einen Schmarrn anzufangen, das mache ich einmal in der Woche, das ist nix. Die Zeit muss man sich nehmen. Da muss man sich immer wieder sagen, wenn ich ein ordentliches Unternehmen führen möchte, dann muss ich auch die Themen, die von mir verlangt werden, ordentlich umsetzen.
Gibt aber auch eine ganze Reihe an digitalen Lösungen, die da helfen.
Richtig.
Ne? Also gerade auch beim Thema Stunden, also dass da jemand jetzt handschriftlich immer und dann muss das auch nochmal irgendwo, also das geht ja alles auch ein bisschen smarter. Genauso
natürlich.
Wie mit den Kühlsachen, wie du es gerade beschrieben
auch
hast.
Also Zeiterfassung digital, ja. Dann stempeln die Mitarbeiter ein und aus und die Pause, dann ist die digitale Zeiterfassung, das ist natürlich schon erledigt. Ja. Aber das sind halt Themen, die kosten ja auch wieder Geld und damit muss man sich eben auch beschäftigen.
Ja. Und es gibt halt kein Vertun, weil nehmen wir einfach auch mal dieses Thema, wenn du halt kontrolliert wirst, ne, hygienemäßig und so weiter. Ich glaube, also die geben dir eine Nacharbeitungsmöglichkeit oder Frist, je nachdem, wie schwer deine Verstöße wahrscheinlich sind, aber dann ist halt zu.
Also zu war noch nie bei mir.
Nein, das wäre dann so der Gang der Dinge. Ne? Also
du kannst
nicht sagen, oh, sorry, habe ich beim nächsten Mal. So,
nee, das geht.
Es gibt einfach.
Es gibt auch Fälle, da wird sofort zugemacht. Aber klar, in der Regel, also sag jetzt mal, wenn die zu mir kommen, wenn sie nichts finden, dann sind es die Wände vielleicht mal, dass sie sagen, die müssen mal wieder neu gestrichen werden. Das ist eigentlich so das beste Zeichen, dann weißt du, ist alles cool. Dann sagen sie, gut, die Wand hier, die wurde jetzt schon länger nicht mehr gestrichen, da kannst du mal neu streichen und dann passt es, dass er halt eine Sache auf seiner Liste stehen hat. Aber sonst, klar, zum Beispiel Abdeckungen von Steckdosen. Ja, das sind auch so Kleinigkeiten, die du vielleicht nicht denkst. Die Abdeckung der Steckdose ist kaputt oder der Deckel, wo das zugeht, der ist gerissen. Die Fliesen, so Kleinigkeiten. Aber im Wichtigsten, Hygiene muss top sein. Da braucht man nicht reden. Aber so Dinge wie eine Steckdose, da ist die Abdeckung mal kaputt oder bei einer Fliese, die ist mal gerissen, das kann passieren. Da kriegst du eine Nachbearbeitungsfrist und dann musst du es halt erledigen. Das darfst du halt dann nicht
auf die leichte Schulter nehmen. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt. Ne? Also es gibt viele Regeln und die Einhaltung wird halt auch streng überwacht.
Und das ist auch wichtig und ist auch ernst zu nehmen. Also auch wenn da die Prüfer kommen, das muss man ernst nehmen. Ja. Da muss man höflich und mit Respekt sein. Die machen ihren Job, du machst deinen Job. Und wenn der sagt, das und das passt nicht, dann wird das geändert und gemacht. Fertig.
Sehr gut. Wenn du als Gast irgendwo hingehst, wie gehst du als Gast in ein Restaurant? Also kannst du noch als Gast in ein Restaurant gehen oder bist du sofort Analyse? Okay, das funktioniert nicht, das funktioniert, das kann man besser machen.
Nee, das finde ich unangenehm. Also ich gehe natürlich oft essen, wirklich auch aus Inspirationsgründen.
Ja.
Also das ist Teil meines Jobs, essen zu gehen für mich und mir Dinge anzuschauen, Konzepte anzuschauen. Dieses klassische, das und das ist schlecht, das würde so ein bisschen hervorheben, dass man selber so besser ist. Das finde ich nicht so gut, aber so dieses analytische Betrachten definitiv. Also wenn ich irgendwo reinkomme, dann interessiert mich das jetzt gar nicht, ob die das falsch oder richtig machen. Dann fallen einem natürlich die Dinge auf. Mhm. Beleuchtung, Deko, Blumen, Sauberkeit, Freundlichkeit. All die Dinge, die dir selber sehr wichtig sind, die fallen dir auf. Ich bin aber dann nicht so, dass ich sage, oh, das ist alles, das muss man besser machen oder das. Das finde ich dann unangenehm.
Aber du nimmst halt sehr stark wahr, ne?
Ich nehme sehr stark wahr.
Das ist so ein Unterschied.
Genau.
Weil wenn wir jetzt, klar, wenn Dinge komplett schlecht sind oder es ist dunkel, dann würde, oh Gott, hier ist aber dunkel. Aber
genau.
Ist es nicht so, dass das irgendwie unterbewusst so alles so ein bisschen schon gescreent wird, mit welchem Ergebnis, ist ja dann zweitrangig, aber du nimmst es wahr.
Ja, absolut. Also immer. Ich schaue mir immer auch die Dinge, die einem selber wichtig sind und man analysiert automatisch. Also so, man hat so einen Blick fürs Personal, man beobachtet auch gerne mal so die Abläufe, was steht auf der Speisekarte, wie wird miteinander umgegangen, so verschiedene Bereiche. Aber wie gesagt, ganz viel ist eher so für einen selber und jetzt gar nicht so, dass man dann sagt beim Essen, oh, das ist aber hier nicht so schön angerichtet oder so.
Aber ich würde das trotzdem noch zum Abschluss als guten Punkt aufnehmen, auch für angehende Gastrogründer, dieses Thema Inspiration. Ne? Also klar, wenn ich jetzt einen Laden neu aufmache, mache ich mir viele Gedanken, habe ja mein Konzept und dann lege ich los. Ne? So, und dann ist es, glaube ich, aber wichtig, so wie du es gerade beschrieben hast, immer am Ball zu bleiben, ne? Dir Inspiration zu holen. Was kann ich eigentlich dann noch machen? So, wie geht es in 2-3 Jahren vielleicht weiter? Also wo holst du dir deine Inspiration? Du hast ja gerade so ein bisschen schon beschrieben, wenn du woanders essen, oder du gehst explizit auch woanders essen, um zu gucken, wie geht's da? Hast du sonst noch Quellen?
Ja, absolut. Also mir ist Reisen unglaublich wichtig für Inspiration, gerade in anderen Ländern, weil andere Länder oft uns in manchen Dingen dann gastronomisch auch wieder voraus sind. Natürlich nicht immer, aber man kann sich, egal in welchem Land, immer was abschauen, was man irgendwie cool findet. An Ideen, an Trends, aber auch einfach an Umsetzungen. Das ist einfach total wichtig, da immer dran zu bleiben und sich inspirieren zu lassen. Aber auch ganz viel mit Kollegen zu sprechen, auch mit Leuten zu sprechen, für was sie sich beim Essen interessieren. Oder ich glaube, es ist ganz viel Interesse. Interesse an deinem Berufsfeld zu haben, natürlich auch für die Dinge offen zu sein. aber halt so immer ein bisschen dieses Interesse zu haben. Warum, wieso, weshalb? Mhm. Und ich glaube, wenn man da in manchen Dingen Kind bleibt und sich auch traut auszuprobieren und auch mal andere Wege zu gehen, wenn ich da vielleicht noch abschließend dazu sagen darf, als ich meinen Laden übernommen habe, habe ich angefangen direkt mit Burgern. Das ist 2013 gewesen. Und mir wurde davon tunlichst abgeraten. Mhm. Mein Betrieb ist in eher konservativen vielleicht Ort oder Bereich, so Traditionsunternehmen. Ich habe das ja von der Brauerei gepachtet, die es schon länger gibt. Und die sind super innovativ, aber eben schon so Fokus auch aufs Traditionelle damals, heute noch viel, viel moderner. Und da wurde mir tunlichst von abgeraten. Und da seinen Weg zu gehen, zu sagen, nein, ich möchte das, weil ich diese Idee habe, dass auch junge Leute zu mir ins Restaurant kommen oder halt auch Leute, die sowas mögen, und die mache ich aber dafür richtig gut. Und mittlerweile kommen Leute 400 Kilometer gefahren, weil sie sagen, ah, wir haben das auf Instagram gesehen oder deine Burger sollen richtig geil sein. Und das ist halt einer unserer Runner. Und sich da selber auch so ein bisschen abschließend so, nur weil andere sagen, das funktioniert nicht, heißt das noch lange nicht, dass es funktioniert. Wenn man dafür selber brennt, das ist, glaube ich, das Wichtige, dann mach dein Ding.
Super. Das als gutes Schlusswort für alle, die jetzt starten wollen mit ihrem Lokal, mit ihrem Bistro, mit ihrem auch bei Foodtrucks, dann kann man ja im Prinzip all die Tipps mit anwenden. Alexander, vielen Dank.
Ich sage auch danke. Schön war's.
Dir weiterhin viel Erfolg in eurem Lokal, auch bei den Projekten, die du sonst noch so angehst. Und allen anderen, die jetzt Lust haben, nicht nur essen zu gehen, sondern selber Essen zu machen und zu verkaufen, viel Erfolg bei eurer Gründung in der Gastronomie. Ansonsten, ihr findet Alexander, glaube ich, auch auf LinkedIn.
Ihr findet mich auf TikTok, der Gastwirt, auf Instagram, mein Name Alexander Heuer, oder natürlich Schweiger Brauhaus auch auf Instagram. Und auch meine Gin-Marke Sleepy Four Gin ist natürlich auch vertreten auf Instagram. Würde mich freuen, wenn er mich mal besuchen kommt. Sprecht mich an.
Genau, wir packen das auch noch in die Shownotes. Also wer Fragen hat, kann sich da sicherlich auch an Alexander wenden. Und wenn er ein bisschen Zeit findet, dann antwortet er bestimmt auch auf Gastronomen-Fragen. Viel Erfolg, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Für mehr Infos und weitere Folgen mit spannenden Gästen besuche uns auf fürgründer.de/podcast. Du möchtest keine Folge mehr verpassen? Dann abonniere uns jetzt auf der Streaming-Plattform deiner Wahl.